ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten unseres Gottes und Vaters. Ich bin glücklich und dankbar, euch so ansprechen zu dürfen, weil die Schrift es tut. Und erwarte mit euch in dieser Morgenstunde, dass unsere Herzen berührt, bewegt, erfasst, erfüllt und überströmend werden von den Zielwahrheiten, die wir brauchen und ohne die wir die Schrecken und Ängste der Endzeit nicht überstehen werden, soweit wir hineinkommen. Denn in die eigentliche Endzeit, gepriesen sei der Herr, werden wir nach dem Zeugnis der Schrift nicht hineinkommen, sondern vorher herausgerissen, entrückt, emporgehauptet werden. Ursprünglich hatte ich vorgesehen, von 10 göttlichen Unmöglichkeiten euch heute früh ein Wort zu sagen. Und ich weiß, einige haben sich darauf gefreut. Aber ich bin durch gewisse Umstände veranlasst, mein Thema zu ändern. Dieses Thema von den 10 göttlichen Unmöglichkeiten bringe ich euch ein andermal, wenn ich hier bin. So Gott will und wir leben. Ich möchte heute etwas sagen über den Ratschluss, den Vorsatz und das Wohlgefallen Gottes. Viele meinen, das wäre doch das Gleiche. Das wären nur verschiedene Worte für dieselbe Sache. Oh nein, das ist es nicht. Und ich glaube, dass der Einblick in diese Zusammenhänge, in die Differenzierung von Ratschluss, Vorsatz und Wohlgefallen uns wunderbare Dinge aufgehen. Unser Leben beglückt und bereichert, gereinigt, geheiligt und vollendet wird. Und deshalb drängt es mich, davon ein Zeugnis zu sagen. Gott weiß alles, Gott kennt alles, und Gott ist stärker und größer als alles und alle. Dieses Zeugnis stößt heute auf viel Widerspruch, auch unter den Halbfrommen und Dreiviertelfrommen, die sagen, wie ist es möglich, wenn Gott alles weiß und kennt, dass er so viel Elend, Herzleid und Jammer ansehen kann? Wie ist das möglich? Warum macht er dem nicht ein Ende, wenn er allmächtig ist? Ich weiß, dass das bis hinein in die Kreise der Treuesten dringt, wenn sie in einem Elend sind, das sie nicht verstehen, dass sie nicht bewältigen können, in einer Not, die auf ihnen lastet, dass es sie fast unerträglich wird, dass diese Gedanken kommen. Und das ist schlimm, das nagt, das quält, das erschüttert die Grundfesten, ich will es mal philosophisch ausdrücken, unseres Daseins und So-Seins. Oder göttlich ausgedrückt, unseres in Christo Jesu-Seins. Die werden erschüttert, diese Fundamente, wenn diese Fragen in uns Raum und Gewalt gewinnen. Und um da ein lösendes Licht zu geben, will ich jetzt ein Zeugnis sagen über Ratschluss, Vorsatz und Wohlgefallen. Alles, was an äußerem Geschehen da ist, an Schöpfung, an Gerichten, an Katastrophen, an Sünde und Schuld und Schande und Fluch und Tod und Verdammnis, an Weh und Jammer in der Schöpfungswelt, an Menschen, Tieren, Pflanzen, Gesteinen, Staub und Sternen und Atomen, an allem, was da vorhanden ist, ist letztlich und entscheidend Gottes Wille beteiligt. Aber er hat an all den Dingen, die ich eben nannte, kein Wohlgefallen, keine Freude. Gott freut sich nicht, wenn wir krank sind oder wenn wir elend sind oder verzweifelt sind. Da freut er sich nicht, obwohl er das alles weiß und kennt in seinem Verlauf und in seinem Ende und in seiner Zielerreichung. Ich will über die beiden ersten Stücke nur wenig sagen, über Ratschluss und Vorsatz, aber über das Wohlgefallen, über den Wonnewillen, über die Seligkeit Gottes, die in seinem Herzen brandet und braust und ihn erfüllt und betätigt. Davon will ich dann etwas mehr sagen, damit diese Dinge euch nicht nur lebendig werden, sondern in euer Herz hineinfließen und euer Leben beglücken und vollenden. Also zunächst etwas, ein paar Worte über den Ratschluss. Wir lesen in der Schrift von verschiedenen Ratsversammlungen, wo die gesamte Heerschar der Höhe, die Lichtsengel und die Finsternisengel und die Fürsten und die Thronwacht der Geisterwelt beisammen waren. War kein Mensch dabei. Da waren nur diese Gewalten. Und die haben beraten. Und dort oben, da gibt es eine linke und eine rechte. Und weil es dort oben eine linke und rechte unter den Engeln und Geistermächten gibt, ist auch jede Politik auf Erden aufgespalten in eine linke und eine rechte. Die Linken sind immer die Nein-Sager. Und die Rechten sind die Ja-Sager. Die sagen Ja zu Gott und wollen seinen Willen tun. Und die Linken, die sagen Nein und sind Revolutionäre. Bewusst. Ich habe zwar nicht gehört, was mein Vorredner von der Linken gesagt hat oder von der Rechten gesagt hat, aber ich bin dagegen. Ja. Das ist heute die Einstellung des modernen Menschen. Die diskutieren über Dinge und reden, zerreden sie, beschimpfen, beschmutzen sie, von denen sie keine Ahnung haben. Vor wenigen Tagen war ich beim Friseur. Und man sieht jetzt noch an, gell? Und da kam mir in der Unterhaltung, der kennt mich gut. Und da nannte ich das Wort Dämon. Sagt er, Dämonen? Gibt es überhaupt so etwas? Sag ich, lieber Freund, haben Sie eine Ahnung? Ich könnte Ihnen erzählen, was Gottes Wort sagt, aber das lesen Sie ja nicht, das kennen Sie ja nicht. Aber ich könnte Ihnen erzählen, was ich erlebt habe. Und Sie würden mir glauben, weil Sie wissen, dass ich kein Lügner bin. Ah ja, glaubt er, ja. Aber es gibt Dämonen. Sag ich, haben Sie mal einen gesehen? Sag ich, haben Sie mal Ihren Verstand gesehen? Kann man es sehen? Haben Sie mal Elektrizität gesehen? Das da oben, das ist der Körper, durch den die Elektrizität sich entfaltet, durch den er sich sichtbar und wirksam wird. Aber Elektrizität und der Magnetismus und der Schwerkraft, die kann man nicht sehen. Was man sieht, ist vergänglich. Was man nicht sieht, das ist ewig. Und da hat er doch den Mund und die Nase und die Ohren aufgesperrt und hat sich dann sehr dankbar und freundlich von mir verabschiedet, als ich wegging. Meine Freunde, die Ratschlüsse Gottes bewirken das äußere Weltgeschehen. Schöpfung, Gerichte, Strafen und so weiter. Und ihr müsst sie mal nachlesen, entweder in Hiob 1 und 2 oder in den Propheten, dürft ihr die Rede, dass ich die Mächte da oben versammeln und beschließen die irdische Weltpolitik. Die wird nicht gemacht von so ein paar Männern hier unten. Die wird gemacht in den Himmelswelten und wird dann vollführt hier auf Erden von den Gefäßen, die sich je nach Einstellung positiv oder negativ zu Gott einstellen und dann etwas verrichten, was Gott längst zuvor geplant hat. Den Tod seines Sohnes, den grausamen Märtyrertod, hat Gott längst zuvor geplant. Vor Grundlegung der Welt zum Heil von allen. Aber das verstehen die, die ihn umgebracht haben, nicht. Der Satan versteht das nicht, die Dämonen nicht. Und die römische Gerichtsbarkeit begreift das nicht, obwohl sie ihn verurteilt hat. Und die jüdische Frömmigkeit sieht das nicht ein, obwohl sie dazu der Veranlasser war. Die Menschen sehen das nicht ein, dass ihre Sünde und Schuld und Schande die Liebe Gottes dazu drängte, den alten Sohn schlachten zu lassen. Das sind Dinge, die sind ihnen völlig fremd. Der Liberalismus sieht das nicht ein, der Unglaube, der sich überall auf unseren Kanzeln, Universitäten, Bibelschulen und so weiter breit macht. Die Versammlungen, die Ratsversammlungen der Himmelswelten bewirken den äußeren Ablauf. Nun wird das ja ein Wochenthema für sich, aber ihr kennt ja alle eure Bibel genug, um zu wissen, dass das wirklich so ist, dass bei diesen Ratsversammlungen sogar der Feind zu Wort kommt, Anträge stellt und Gott diesen Anträgen stattgibt, sie aber begrenzt und genau abgrenzt gegen Übertritte und so weiter. Das sind gewaltige Dinge, von denen die Schrift redet. Ratschläge, da tut Gott das, was verraten wird. Ähnlich etwa wie ein Fabrikbesitzer, bis jetzt noch, das kann ja in 3 Wochen anders sein, bis jetzt noch, wenn zum Beispiel ein Ausflug gemacht werden soll, den er bezahlen darf, dass da die Vertreter der Arbeiter kommen, von der Rechten und von der Linken, und beschließen, was wollen wir machen, wollen wir einen Eisenbahnzug mieten oder ein Schiff oder ein paar Flugzeuge oder was wollen wir machen. Da lässt er die alle reden, der Fabrikbesitzer. Und was sie beschließen, sagt er, gut, schön, also machen wir das so. Aber er gibt das Schlusswort. Und so, genau so macht es Gott in den Himmelswelten mit dem gesamten Weltall geschehen. Das müssen wir wissen, das müssen wir sehen, das müssen wir an der Schrift erforschen. Aber das ist die allerunterste Stufe des Willens Gottes. Wenn aber, ich greife jetzt zurück auf das Bild von dem Fabrikherrn, wenn der einen erwachsenen Sohn hat, der volljährig ist, oder wenn seine Frau Geburtstag hat, oder sie silberne Hochzeit feiern, oder irgendetwas, dann fragt er nicht die Vertreter der Arbeiterschaft, was er seiner Frau schenken darf, und was er seinem Sohn geben darf, das fragt er nicht. Das macht er bei sich selbst und in sich selbst. Und so sind, und damit leite ich schon über zu meinem zweiten Punkt, die Vorsätze Gottes gefasst, nicht in einer Ratsversammlung von Engel und Engelfürsten, sondern in Christo Jesu, in sich selbst, vor Grundlegung der Welt. Da hat Gott seine Vorsätze gefasst. Da war schon seine Prothesis und seine Prognosis. Prothesis heißt Vorsatz und Prognosis heißt Vorherwissen. War das schon am Werk? Das ist eine höhere Stufe. Und nun lese ich ein Wort, das ihr jetzt verstehen werdet. Epheser 1, Vers 11 steht geschrieben, 1, 11. Wir sind zuvor bestimmt nach dem Vorsatz dessen, des Gottes, der das all energetisch bewegt, nach dem Ratschluss seines Willens. Hier sind die beiden ersten Stücke, Vorsatz und Ratschluss, genannt. In dem Augenblick, wo ein Mensch gläubig wird, ist er den Ratschlüssen der Licht- und Finsternisgewalten entnommen und ist hineingesetzt in den Vorsatz Gottes. Wir, ich sage es noch einmal, sind prädestiniert, zuvorbestimmt nach dem Vorsatz des Gottes oder dessen, der das All energetisch bewegt, in Gericht und Tod und Verdammnis und Freude und Segnungen gehört auch dazu. Das rein Äußerliche, der äußere Ablauf ist nach dem Vorsatz bestimmt und da hört Gott Anträge sogar seines Gegenspielers des Satans an und genehmigt sie, soweit sie in seinen Plan passen, ohne dass seine Gegner wissen, dass sie unbewusst mit ihren bösen Anschlägen den geheimen, verborgenen Liebes- und Rettungswillen Gottes ausführen helfen. Das All dient Gott. Auch die Finsternis gewalten, nur wissen dies nicht. Auch jeder Mensch im gewissen Sinn dient Gott. die Gewissen sind. Aber das ist eine tragische, notvolle Sache. Gott will uns aus diesen Gesetzen herausnehmen, aus diesen kosmischen Gesetzen, die den Kosmos, der Kosmos ist die Welt, wie sie jetzt ist. Diese Welt ist nicht mehr Tohuwabohu und noch nicht strahlende Vollendung, sondern sie ist ein Zwischenstück. Und das müssen wir ertragen. Dauert nicht mehr lang. Dauert nicht mehr lang. Es gibt, es gab ein Lied, ein Schlager, in 50 Jahren ist alles vorbei. Dauert keine 50 Jahre mehr. Meine Freunde, der Vorsatz ist eine höhere Stufe. Den fasst Gott in Christo Jesu. Und wir laufen auf dieser Vorsatzstufe. Auf dieser Vorsatzlinie. Und sind entnommen den Gesetzen, den kosmischen Gesetzen der Bosheit, der Sünde und des Todes. Das Gesetz der Sünde und des Todes hat keine zwingende Macht mehr. In dem Augenblick, wo ich mich dem Herrn wesenhaft und wirklich mit der Buße und Beichte hergebe, indem ich das Letzte ausräume aus meinem Unterbewusstsein, was da ist an Angst und Not und Schmutz und Sünde und Schande und Torheit und hin und her schwanken und so weiter. Wo ich das Letzte hergebe, bin ich hineinversetzt in die Vorsatzlinie. Dann läuft alles, mein Leben, nach dem Vorsatz Gottes. Nicht mehr das Gesetz der Sünde, des Todes, sondern des Geistes und des Lebens macht mich fortlaufend frei. So dürfen wir übersetzen nach dem Urtext. Macht mich fortlaufend frei für den lebendigen Gott und zu meiner Vollendung und Herrlichkeit. Das sind zwei wunderbare Dinge. Die müssen wir unterscheiden lernen. Die Welt steht unter den kosmischen Gesetzen der bösen Geister. Wir leben im Geheimnisvollen, sagt Goethe. Er hat recht, die uns umgebende Welt ist etwas Geheimnisvolles. Die bösen und guten Mächte und ihr Kampf, der sich in unser Herz hineinprägt, in unsere Seele sich vollzieht. Aber der Gläubige, der eine wirklich echte, lebendige Hingabe vollzogen hat und in der Heiligung steht, der ist entnommen und spürt immer mehr, er läuft auf der Vorsatzlinie. Und das ist auch nicht das Höchste. Ich will aber jetzt von dem Höchsten sprechen. Von dem Wohlgefallen oder Wollenwillen Gottes. Denn jetzt, wo wir gewissermaßen von Licht und Finsternis umbrandet sind, wo wir noch sündigen können, wo wir auch nicht erlöst sind von der Gegenwart und Möglichkeit der Sünde, sind wir nicht erlöst. Wir sind erlöst von der Notwendigkeit der Sünde, wenn wir uns glaubend auf Christus stellen. Das ist eine unerhörte Wahrheit, die sich vom geistig-seelischen bis ins Körperliche auswirkt. Ich will davon nicht sprechen. Das sind Dinge, die muss man erlebt haben, die müssen einem geoffenbart sein. Aber darüber darf man nicht diskutieren. Meine Freunde, höher als die Vorsatzlinie der Geistesmächte, höher auch als die Vorsatzlinie, die Gott für seine Gemeinde hat, die jetzt noch im Werden ist, die noch sündigen kann, aber nicht mehr sündigen muss. Wir sind erlöst von der Macht der Sünde. Satan hat keine Macht. Satan flieht, wenn er dich beim Kreuze sieht. Da muss Furcht und Kummer schwinden. Da kannst weit du überwinden und du singst ein Jubellied. Leider ist dieses Jubellied in so wenig Herzen lebendig geworden und lebt in ihnen. Ich habe gestern Mittag erzählt im Deutschen Museum von einem Neger, der am Freitag, also vorgestern, mit mir fuhr und so bescheiden in der Ecke stand. Obwohl nun Platz frei war im Abteil, hat es nicht gewagt, hat böse Erfahrungen jedenfalls gemacht. Ein baumlanger Kerl mit einem Gesicht voll Schwermut und Angst. Der braune Sohn der afrikanischen Wüste, da stand er. Und da hat mich das Erbarmen gepackt.
Und da habe ich meine die Leute, denen ich gerade etwas erzählte von Jesus, der hat es dann auch umblickt, ich habe da mit dem Neger noch was zu reden. Ich dachte, was hat der mit dem Neger da zu reden? Und ich ließ die Tür offen, der stand da draußen am Fenster und ich sprach ein bisschen laut, dass die es auch hören sollten. Ja, weil ich schlau war, habe ich von manchen gefangen. Das habe ich von meinem Bruder Paulus gelernt. Weil ich schlau war, habe ich euch gefangen. Für Christus, jawohl! Weil wir dürfen unsere Schlauheit anwenden. Aber der Sünde gegenüber sind wir manchmal dumm wie Kinder. Ja, könnte ich auch Zeugnisse geben. Ja, also ich sprach mit dem, hello, do you like it here? Gefällt es Ihnen hier? Und war gleich im Gespräch und dann fuhr ich ihn, sind Sie ein Kind Gottes? Sagt er, oh yes, I am. Sag ich, was? Und dann fuhr ich ihn, ja, lesen Sie Ihre Bibel? Ja, sagt er, gewiss. Ich habe hier mein New Testament. Hier, hier. Und so weiter. Und in dem Augenblick, wo ich ihn da ansprach, in Bezug auf Jesus, da leuchteten seine Augen. Ich habe mich gefreut und habe nie so einen plötzlichen Wechsel von Trauer ins Leuchten gesehen. Selten. Ich habe es oft gesehen. Bei seelsorgerlichen Aussprachen habe ich das hunderte Mal, nein, tausende Mal erlebt. Aber da ist mir es aufgefallen. Und als ich dann mich verabschiedete und hatten alles Gutes gewünscht, auf Wiedersehen oben bei unserem Herrn, ja, und da haben wir uns die Hände geschüttelt und er hat sich gefreut. Und da bin ich wieder rein in meine Abteilung, hat Platz genommen und da sagten die, dem seine Augen haben aber geleuchtet, sowas habe ich noch selten gesehen. Die hat aber gestrahlt mit dem ganzen Gesicht. Ja. Und haben die gesagt, diese ungläubigen Leute, diese unbekehrten Leute, die da bei mir saßen, als ich hier einen Bruder entdeckte, wisst ihr, solche Dinge muss man erlebt haben, um durchzuschauen und ein Weiß zu haben von der Leuchtkraft des Evangeliums, von dem herrlichen Licht, das da in die Herzen fällt und aus den Augen leuchtet und von der Stirne strahlt, wenn der Name Jesus im Glauben genannt wird. Ja. Deshalb will auch der Feind nicht, dass wir, wenn wir mit Fremden zusammen sind oder allein oder in kleiner Gruppe, dass wir den Namen Jesus sagen. Da will er uns die Kehle abdrücken, dass wir nicht den Namen Jesus nennen sollen. Geht euch das auch so? Na, bitte, gebt mir mal eine Antwort. Ja, wir auch. Wir auch. Aber der in mir wohnt, ist stärker als der in der Welt wohnt. Was ich eben, meine zwei letzten Sätze von dem Bekennen des Namens Jesu, die habe ich vor 3 oder 4 Wochen in Thun gesagt. Oder 14 Tage sind sie erst her. In Thun. Und da sagte mir ein Bruder, Bruder Adolf, darf ich ein Zeugnis sagen? Was du zu dem gesagt heute Nachmittag, das war in der Vormittagsstunde, darf ich ein Zeugnis geben? Das habe ich auch erlebt. Und er sagt, ja, gewiss. Und hat dann der Leiter der Versammlung gesagt, du Willi, der will ein Zeugnis sagen. Sagt er, jawohl, der Mann ist zuverlässig und glaubwürdig. Den kann man ein Zeugnis sagen lassen. Man kann nicht jeden ein Zeugnis sagen lassen, der sich meldet. Ja, nicht. Da habe ich böse Katastrophen schon erlebt. Böse. Also, da sagte er, irgendwo, da war auch ein Kranker, ein Elender, und der Bruder hat ihn besucht und hat dann hat gewusst, er soll den Namen Jesus sagen und soll ihm das Heil bezeugen und wie er Jesus sagen will. Und da bringt er sich fertig. Erzählt er, und es ist fertig. Und ich habe dann doch alle Kraft zusammengenommen und habe dann gesagt, Jesus. Oder hab mich, um das Wort Jesus zu sagen. Und da hat sich um meinen Hals eine Hand gelegt. Eine Hand gelegt und gedrückt. Aber ich hab gerufen und gerungen. Und als ich Jesus sagte, und da ließ die Hand nicht los. Und als ich in den Spiegel schaute, sah ich blutunterlaufene Stellen hier am Hals. Ich ging zum Arzt, dass ich mich nicht täusche. Und sagte der Doktor, woher kommt denn das? Ja, das war ein Würgegriff. Da hat jemand sie hier würgen wollen. Oder sie haben es im Schlaf vielleicht selbst gemacht. Aber jedenfalls hat da ein anderer sie erwürgen wollen. Wer war denn das? sagt der Herr Doktor, das war der Teufel. Er hat natürlich gelacht, der Arzt. Und da sagen wir, ein Dämon. Und das hat ein paar Tage gedauert, bis das abgeklungen war. Das ist ein wahres Erlebnis von einem glaubwürdigen Menschen, das ich vor ein oder zwei Wochen in Thun machte. Meine Freunde, deshalb jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, besteht das Wohlgefallen Gottes, die tiefe Freude und Seligkeit Gottes darin, dass wir glaubend den Namen seines Sohnes nennen und durch den Sohn, im Sohn, mit dem Vater, die innerste, lebenswichtigste Gemeinschaft haben, das tiefste Glück haben, das es überhaupt gibt auf dieser Welt. Das klingt sehr primitiv, weiß das. Aber die großen Wahrheiten Gottes, die sind allprimitiv, die sind alleinfach. Dass der arme Durchschnittsmensch, wie wir es hier sind, die keine drei Doktortitel vor ihrem Namen haben und Koryphäen und Helden sind, dass die das fassen können. Denn was nichts ist, das Törichte, das hat Gott erwählt. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das heißt nicht nur, die ein dünnes Portemonnaie haben, das heißt auch, die sich selbst für arm und anfechtbar und jämmerlich halten. Wenn wir die Freudenbotschaft verkündigen und ausgelöst werden die Kräfte des Friedens und der Freude, der Kraft des Lebens, des Heils und der Heilung und all dessen, was verbunden ist mit dem Evangelium, was sich einmal entfalten wird im kommenden Königreich, im tausendjährigen Reich, aber was jetzt schon anfängt, sich zu entfalten in den Bewegungen unter unserer Jugend, von denen ich jetzt nicht sprechen möchte, obgleich ich tiefen Einblick habe. Ja, also noch einmal, was ist Wohlgefallen? Das Wort Eudokia, so heißt das Wort im Urtext, heißt Wonnewillen oder Freudenwillen über dem Ratschluss, wobei Gott nicht immer seine helle Freude hat, so wenig wie der Fabrikbesitzer, wenn die Kommunisten und die linke Seite, wenn die Anträge stellen, die dahin laufen, dass er bald abgesetzt wird und jetzt ein anderer Lehrbuch an seine Stelle kommt, ins Direktorzimmer. Ja, da hat er nicht seine Freude. Auch bei dem Vorsetzen, da spielen noch Gericht und Demütigung und Leiden und Krankheit und Not, spielen da noch eine wichtige Proberolle. Aber in seinem Wohlgefallen, das ist die höchste Stufe, da ist Eitel, Freude und Seligkeit. Und diese drei Stücke, die müssen wir in ihrer Analyse, das heißt in ihren Zergliedern erkennen, indem wir das eine und das andere und das dritte Stück nacheinander betrachten, aber müssen dann wissen, dass der Ablauf in der Synthese geschieht. Das heißt, dass die alle drei miteinander verzahnt sind, ineinander übergreifen. Ein Fanatiker, der weiß nichts von der Synthese. Ein Fanatiker sagt nur, jawohl, das ist für Israel, damit haben wir gar nichts zu tun. Und als wir Gemeinde, dann sind wir uns. Ich war auch ein paar Jahre so eingestellt als Fanatiker. Denkt euch einen Mann, der heiratet, und nach der Trauung sagt er zu seiner Frau, so, wir sind ja verheiratet, du bist das Weib, ich bin der Mann, jetzt gehst du wieder heim zu deiner Mutter und ich gehe heim zu meiner Mutter. Glaubt ihr, das wäre eine Ehe? Nie und nimmer. Oder die Hure, oder die Ehebrecherin, oder die Entlassene, oder die Witwe, oder die Verstoßene. Das sind alles Worte, die das Wort Gottes für Israel gebraucht. Und das ist Israel noch heute, noch heute. Und der Mann, die Gemeinde, seid männlich und seid stark. Und so wie aus dem Adam die Hälfte herausgenommen und ein Weib gebaut wurde, so wird dieses herausgenommene Weib Israel wieder eingebaut mit dem Leib, sodass der Christus, das Haupt, die Gemeinde, der Männliche, und Israel, das gesamte Israel,
der weibliche Teil ist, und das ist dann der ganze Christus, das Ausführungsorgan über alle Ewigkeiten hinüber. Wer das einmal gesehen hat, der macht keinen Streit mehr mit Israel, nichts zu tun. Doch, doch, alles ist euer, alles, unser. Denn wir werden zuerst vollendet, dann kommt Israel, und dann kommen die anderen Völker, und dann kommen die Lichtgewalten, und zuletzt die Finsternis, Gewalten und Todesdienst. Alles schön der Reihe nach, wie die Schrift es lehrt und wie Gott es antworten kann. Und dass Gott das letzte Hochziel, Vollendungsziel erreicht, das ist seine volle Freude. Und jetzt will ich noch euch einiges sagen von dem Wohlgefallen Gottes. Damit ihr versteht, wie das Herz Gottes von seinem eigenen Wohlgefallen erregt, beglückt, beseligt ist. Wenn ihr wüsstet, wie glückselig Gott ist für den Allerelendesten unter uns, wie glückselig Gott ist, dass er den hat, diesen armen Tropf. Wer ist denn der Elendeste unter uns? Ihr sitzt all da. Ich stehe, ne? Ich stehe hier. Aber der allergrößte Sünder ist ja errettet, der Apostel Paulus. Und der Allerelendeste war der Herr Jesus am Kreuz in dem Totenreich. Wer davon nicht überwunden wird, wenn er das schaut, was soll man dem noch sagen? Ich will nun euch ein menschliches Vorbild geben von dem, was im Herzen Gottes vorgeht, indem ich einen Vers aus der Briefliteratur des Apostels Paulus vorlese, nämlich 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Hört gut zu, denn ihr schaut jetzt nicht nur in das Herz des Apostels Paulus hinein, denn Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich wage nicht, euch etwas zu sagen oder zu schreiben, was nicht Christus gewirkt hat. Paulus war ein Christusdarsteller par excellence. Ich lese euch also diesen ein Vers vor, 1. Thessalonicher 2,8. Weil wir, Paulus und seine Mitarbeiter, weil wir ein zähnendes Lustverlangen oder Lustbegehren haben nach euch, gefiel es uns wohl, war es unser Freudenwille, hatten wir das innerste Glück, das ein Mensch überhaupt haben kann. Viel tausendmal größer als alles Glück durch Alkohol und Nikotin und Sexus und Freundschaft und Ehe und Rauschgiftmittel und Theater und Kino und Sport und oh, was es alles gibt auf dieser Welt. Den ganzen Schlamassel. Viel größer. Ach, nehmt das mit. Ist die Freude und Seligkeit, wenn dein Leben ungeteilt, wenn man Jesus gehört und ungeteilt ihm bleibt. Das ist ein Kampf. Das fällt nicht leicht. Aber es ist ein Kampf, der die Verheißung hat, in dem der Sieg gegeben wird. Weil wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl. Hier steht das Wert von Wohlgefallen. Euch nicht nur das Evangelium Gottes, sondern unser eigenes Leben. Aber das ist nicht ganz gut übersetzt. Da steht Psyche im griechischen Urtext, unsere eigene Seele euch zu geben. Nicht nur einen Vortrag zu halten und dann zu verschwinden, sondern dass das Herz die denen schlägt, die elend sind, die leiden, die in Not sind, denen sie helfen dürfen, dass die Seele davon erregt ist. Natürlich auch der Geist. Es ist Mode ja geworden, vor 50 Jahren ist diese Mode aufgekommen, oder vor 80 Jahren, dass man über alles, was nicht Geist war, geschimpft hat, über das Seelische. Das ist dummes Zeug. Die Seele wird genannt das Köstlichste. Wenn man sich die Mühe macht, das Wort für Seele, das heißt im Hebräischen Nefesh, das einmal nachzuprüfen, da gewinnt man ein ganz anderes Eindruck, als was so die frommen Prediger sagen.
Die Seele ist das Köstlichste bei Gott. Nebenbei hat Gott auch eine Seele. Jawohl, es gibt viele Schriftstellen, wo von der Seele Gottes die Rede ist. Gott hat auch eine Seele. Und Gott ist Geist, aber er hat auch eine Seele. Er ist Liebe, was auch gerecht. Und gegen die Sünde zürnt er. Und den Sünder hat er lieb. Liebt er. Er liebt seine Geschöpfe mit derselben Liebe, wie er seinen eingeborenen oder einzig gezeugten Sohn liebt. Mit derselben Liebe liebt Gott alles, was er erschaffen hat. Auch diese nicht. Das sind ja auch Schöpfer Gottes. Wer das einmal glaubt, wenn sich dem einmal das aufschließt, der staunt und betet an, im heiligen Vorlocken, das wohl einmal abebben kann, aber immer wieder durchdringt, immer sich durchdrückt, sagt man, und sich immer wieder manifestiert und äußert, das ist etwas Großartiges. Davon leben wir, von der Liebe Gottes im Sohn. Das ist Leben. Das ist Leben. Das ist Seligkeit. Und meine Freunde, das sollten wir Gläubige unbedingt immer wieder vollziehen. Aber ich lese den Vers zu Ende. Ich fange jetzt zum dritten Mal an. Ich weiß es. Als alter Schulmeister weiß ich, dass beim ersten Mal die meisten es gar nicht kapieren, weil sie gar nicht recht zuhören. Deshalb sage ich es zwei oder dreimal. Da ist uns wohlgefühlt, da wir ein sehnliches Verlangen hatten. Nach euch, Thessalonicher. Die Thessalonicher waren eine kleine, armselige Hafengemeinde. Eine Hafengemeinde, wie alle Hafengemeinden der Erde sind. Ob wir nach Hamburg gehen oder nach Frisco oder nach Mittelmeer oder in die Großstädte oder nach Asien, Afrika, Amerika, spielt gar keine Rolle. Die Hafengemeinden, die sammeln immer, die schwemmen immer das Verworfenste ans Land. Das ist nicht der Beruf des Seemannes, aber davon will ich nicht reden. Es gefiel uns wohl, euch nicht nur das Evangelium Gottes, sondern unsere eigene Seele mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid oder weil wir euch so lieb gewonnen haben. Welch ein Einblick in das Herz des Apostels Paulus, welch ein Einblick in das Herz Jesu Christi, welch ein Einblick in das Herz unseres Gottes und Vaters. Wer das nicht sieht und wer so nicht seine Bibel lesen kann, wer von der Symbolik nichts weiß, und davon wissen leider sehr wenige etwas, von der Darstellung, bildhaften Darstellung, wie Gott sich ergießt hinein in seinen Sohn und wie er alles durch den Sohn hineingießt in unseren großen, herrlichen Lehrer Paulus und durch seine Botschaft, seine Briefe in unser Herz. Wer das weiß, ist ein glückseliger, erlöster Mensch. Kein seelischer Rausch, nein, wesenhafte Freude, das ist es. Und das ist das Wohlgefallen. Und nun hören wir noch kurz, wie viel Zeit habe ich denn? 10 Minuten. Nun hören wir kurz, 10 Minuten Zeit habe ich bekommen, noch etwas über dieses Wohlgefallen Gottes. Erstens, als Jesus geboren wurde, da war der Himmel leer. Da waren alle himmlischen Mächte des Lichtes, der Mittelhimmel, der Überhimmel und der Finsternis. Da waren alle Mächte versammelt auf den Fluren Bethlehems. Das kann Gott. Für Gott eine Kleinigkeit. Waren sie alle da. Und dann haben die gesungen, Friede auf Erden. Und jetzt kommt etwas Unerhörtes. An den Menschen ein Wohlgefallen. Nicht an den strahlenden Engelfürsten hat Gott sein Wohlgefallen. Nicht an den Seraphim und Cherubim, an den Thronen, Mächten und Gewalten. Nein, an denen nicht. Sondern an den Menschen hat er sein Wohlgefallen. All seine Liebeslust geht nach den Menschen. Das ist auf deinen kleinen, schwachen, armen Menschen, der nur ein Dreck ist, aus Ton, der Mensch, ein sinnfälliger, ein Elender, ein Jämmerlicher, auf dem ruht das Wohlgefallen Gottes. Schon die Tatsache, Höre gut, dass du nur ein Mensch bist. Genügt, dass das Wohlgefallen und die Sehnsucht Gottes auf dich zielt. Das steht an vielen Stellen der Schrift von der Sehnsucht Gottes. Gott denkt nach, sinnt darüber. Menschlich, töricht gesprochen, das ist ein Bibelwort, was ich eben sage, dass der Verstoßene, ob das ein verstoßener Engelfürst ist, oder ob das ein Mensch ist, oder ein Dreck, ein Staub, dass der Verstoßene nicht verstoßen bleibe. Er hat Sehnsucht nach ihm. Gott ist ein Gott voller Liebesverlangen, dessen eigenes Liebesverlangen erst dann gestillt ist, wenn keine Verstoßen, keine in Tode, Not und Krankheit und Elenden, Verzweiflung und Verdammnis lebenden Wesen mehr vorhanden sind. Keine vergiftete Erde mehr. Keine verseuchten Weltmeere und Flüsse mehr. Dann erst, wenn das alles in Ordnung, in Harmonie, in Wohlgeruch ist, mal ganz derb ausgedrückt, wenn es nicht mehr stinkt. Der Gestank ist das, was die Hölle charakterisiert. Und der Wohlgeruch, die Wonnedüfte, und das, was den Himmel erfüllt. Mal ganz derb, das kann ein Kind verstehen. Kann ein Analphabet begreifen. Ja, an den Menschen ein Wohlgefallen. Gott sagt, er hatte an seinem Volk Israel, das er befreit hatte, durch das Wunder aus Ägypten, durch den Gang, durch das Rote Meer, an den meisten hatte er kein Wohlgefallen. Deshalb sind sie unterwegs umgekommen und liegen jetzt noch im Sand der Wüste. Sie werden bald auferstehen. Wir werden bald auferstehen. Verlasst euch drauf. Wird sich erfüllen, was in Jesaja 6, 7, 38 geschrieben steht. An Opfern, die ihm gebracht werden, blutigen Opfern, nach dem Gesetz, das Gesetz ist ja gegeben durch die Engelgeschäfte, durch die heiligen Engel. Aber sein Wohlgefallen hat Gott nicht an dem Gesetz. Am Gesetz hat er kein Wohlgefallen. Er hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dreimal tönt die Stimme vom Himmel hernieder. Dreimal. Mein geliebter Sohn. Der Adam, der war sehr gut, als er geschaffen wurde. Männlich und weiblich Prinzip. Und als er dann die Tiere ansah und benannte und ihr Liebe Spiel sah und sagte, für mich, ich habe niemand so wie die Tiere hier. Sagt Gott gut, es ist nicht gut, dass er eine Einheit sei. Also nehmen wir die Hälfte raus und machen die Eva draus. Das kann das auch so haben wie die Tiere. Da entstand die Sünde. Und daran hatte Gott kein Wohlgefallen. Aber er tat es, Gott geht drauf ein. Gott geht drauf ein. Gott ist so groß, dass er auf die Wünsche seiner Geschöpfe eingeht. Das ist etwas Wunderbares und zugleich etwas Schreckliches. Wie viele Frauen saßen schon vor mir, weinend. Bruder Heller, mein Sohn ist im Zuchthaus. Meine Tochter ist eine Liebin. Und so weiter. Und haben dann geschildert, was wie sie verkommene Kinder haben. Aber ich bin dran schuld. Als ich das Kind unterm Herzen trug, habe ich gesündigt, da habe ich gestohlen, da habe ich Sünde getan. Und als das Kind geboren wurde, dann, und war elend und sollte sterben, dann habe ich es Gott abgerungen. Oh Gott, ich gebe dir mein Kind nicht, du musst mir mein Kind leben lassen, ich gebe es nicht her. So haben sie gebetet, diese Frauen. Glaubt ihr, dass Gott auf solche Gebete hört? Ja. Ja, so groß ist Gott, dass er sagt, gut, wenn du so stark das willst, gut. Und dann wurden aus den Kindern Verbrecher. Wie viele saßen so weinend vor mir. Ich könnte bald ein Buch allein über diese Sache schreiben. Meine Freunde, Gott ist groß und endlich gut. Heilig, lässt sich mit sich spielen, aber gütig. Und geht auf alles Verlangen der Menschen ein.
Sache. Ich habe gesagt, zweitens, Gott hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Und ich gehe einen Schritt weiter. Das gleiche Wohlgefallen. Ach, wenn ich euch das doch so sagen könnte, dass ihr es nie mehr vergisst. Das gleiche Wohlgefallen. Dieselben Seligkeiten und Wonnen. Dasselbe Totalglück, das im Herzen Gottes je war und sein wird, das er an seinem Sohn hat, hat er auch an uns. Und sonderlich zunächst an denen, die an seinen Sohn glauben oder in seinem Sohne sich geborgen haben. Dieselbe Freude hat Gott an dir und mir, wenn wir in Christo Jesus sind, wie er es an seinem Sohn hat. Dasselbe Glück, dieselbe Wonne. Ein Gegenstand nicht nur der Sehnsucht Gottes, sondern des Glückes und der Wonne Gottes. Jeder Mensch, der an ihn glaubt. Gott hat seine Wohlgefallen daran, seine ganze Gottesfülle hineinzugießen in den Sohn und durch diesen Sohn, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt, das All mit sich in die gegenseitige Aussöhnung zu bringen. Da steht im Urtext das Wort Wohlgefallen, Wonne und Freude. Ich habe schon manchem jungen Theologen gesagt, auch Älteren, die mich mit mir ein Streitgespräch führen wollten, habe ich gesagt, wie können Sie das, was Gottes Wort, das Wohlgefallen, die Wonne, die Seligkeit Gottes nennt, als Ihre Lehre bezeichnen, damit nennen Sie Gott einen Ihre Lehre. Geben Sie Acht, dass Sie nicht einmal als Gotteslästerer erfunden werden, wenn sie das, was für Gott sein Wohlgefallen ist, zwischen seinem Sohn zu gießen und durch den Sohn das All auszusöhnen, wenn sie das eine ihre Lehre nennen, geben sie Acht, täuschen sie sich nicht. Manche sind brummend davongegangen, andere die sind weggegangen und haben die Achsel gesucht. Das muss man erlebt haben. Durch eine Kraft den göttlichen Wahrheiten, dem göttlichen Wort innewohnt. Das daran hat Gott. Das könnt ihr alles nachlesen in Kolosser 1, Vers 19 und 20. Ich bitte, lest da gründlich nach. Weiter. Gott hat Wohlgefallen. Das ist unglaublich, dass er seine letzten und tiefsten Wahrheiten den Weisen und Klugen verbirgt, versteckt, verhüllt, aber den Törichten, den Zerbrochenen, den Gedemütigten, denen, die so viel Charakter haben, sich zum Drecken, zum Nichts und zum Null erklären und machen zu lassen, dass er es denen offenbart. Ja, Vater, ich habe mich oft gefragt, wie kommt Gott dazu? Wenn er nach Tyrus und Sidon gegangen wäre, der Herr, dann hätten sie sich bekehrt. Aber er ging nicht nach Tyrus und Sidon. Er blieb bei Israel und die haben ihn umgebracht. Ja, warum geht er denn nicht nach Tyrus und Sidon, wenn sie sich hätten erretten lassen und geht zu denen, die ihn umbringen? Warum macht er so, diese beinahe gesagt, so dumme Sachen? Er gibt selbst die Antwort der Herr, indem er sagt, ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 11, Vers 25 und 26. Gott hat seine Freude daran, dass er die, die aussichtslos verdorben scheinen, als Erstlinge rettet und die anderen, die Starken und Stolzen und Edlen und Klugen und Weisen und Frommen, die lässt er ihre Wege wandern. Hat Gott seine Freude daran? Seine heimliche Freude? Das ist ja unglaublich. Bitte, lest nach. Matthäus 11, 25, 26, Kolosser 1, 19, 20. Gott hat seine Freude. Gott weiß wohlgefällig, seinen Sohn in Paulus zu offenbaren. Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart, nach seinem Wohlgefallen. Gott hat sein Wohlgefallen, dass er dich und mich, Epheser 1, Vers 5, beruft zur Sohneswürde. Nicht die großen und starken Helden seiner Thronwacht, nannte vorhin ein paar, sondern uns aus den Heiden, aus den Nationen, die den Mut haben, zum Nichts zu werden. Die beruft er zur Sohnschaft oder zur Sohneswürde. Das ist unglaublich, aber es steht geschrieben in Epheser 1, Vers 5. Und das ist eins der Willengeheimnisse Gottes nach Epheser 1, Vers 9. Sein Wille war, dass er nach seinem tiefsten Liebes- und Wohlgefallen seinen Plan abrollen lässt, dass er alle zugrunde gehen lässt und die sich beugen, die anerkennen, ich bin Fleisch, ich bin fähig zu allem Bösen von Natur aus und bin unfähig zu allem Guten, die nimmt er und erfüllt sie mit dem Geheimnis seines Willens. Epheser 1, 9. Und jetzt komme ich zum letzten und wunderbarsten. Da habe ich jahrelang drüber nachgedacht und habe das nicht kapiert. Ich lese es euch vor. Es ist Philipper 2, 13. Ein viel umstrittenes Wort. Heute weiß ich es. Oh, heute weiß ich es. Durch das eine Wort Eutokia, Wohlwillen, hat sich dieser Fragenkomplex, der vielen Menschen Not macht, der frömmsten und edelsten am meisten, gelöst. Ich lese. Philipper 2, Vers 13. Steht geschrieben. Wirket aus eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Also ist unser Heil etwas, wobei man Angst haben muss, sich fürchten muss, wo man zittern muss und die man selber auswirken muss. Nicht wahr? Steht doch da. Wirket aus eure eigene Soteria mit Phobos, also ich sage es mal auf Deutsch, mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt die Begründung. Denn, die göttliche Begründung, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen. Ich will ein ordentlicher Mensch sein. Ich will nicht mehr sündigen, nicht mehr lügen, stehlen, ehebrechen, fressen, saufen und so weiter. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich will nicht in der Tiefe leben. Nur höchste Höhe kann dir genügen. Das ist dein Herz, dein Heilandsherz. Das hat einer der größten Geister der Menschheit gesagt. Michelangelo. Michelangelo hat das gesagt. Ich will nicht mehr tiefe leben. Und dieses Wollen, das wird Gott. Ja, gut. Du wirst sagen, das will ich ja auch. Ich habe ja immer wieder Stunden, ob das am letzten Tag des Jahres ist oder ob das beim Geburtstag ist, oder bei einem Fest oder bei einem Grab, spielt ja keine Rolle. Ich habe Stunden, da will ich von ganzem Herzen nur das Gute, Reine, Schöne, Göttliche und will alles andere hassen und lassen. Aber ich halte nicht durch. Ich fall wieder um. Geht euch auch so? Allen. Und wenn es nur in Gedanken ist und in unserer Gefühlswelt. Jetzt gibt Acht. Jetzt kommt die Lösung. Schade, dass die zwei weggehen. Aber macht nichts. Hört ihr uns aufmerksam. Noch einmal, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Auswirken oder das Vollbringen. Gemäß, schöpfend aus, gespeist von, dem Wohlgefallen sein, gemäß seinem Wohlgefallen. Gott hat eine Freude daran, ein Glück, eine Seligkeit, dass er nicht nur einen Menschen dahin bringt, was er will, sondern dass er in diese Menschen, der will, aber gar nicht die Kraft in sich hat, für sein Wohlgefallen bewirkt, dass es auch zustande kommt. Das Wohlgefallen, und damit schließe ich, Gottes besteht darin, dass er sowohl das Wollen als auch das Vollbringen selber wirkt. Damit keiner sagen kann, jawohl, Gott hat das Wohlgewirkt, aber ich habe mich dann auch mächtig angestrengt. Meine ganze Intelligenz, meine ganze Kraft, meine ganze sittliche Verantwortung habe ich zusammengerissen und dann ist mir es gelohnt. Wird keiner sagen können. Fritz Henning, ja,
Keiner! Keiner! Gott segne uns, dass wir das fassen und dass wir das Wohlgefallen Gottes verstehen lernen und sie weit öffnen. Und dann werden uns auf den Ratschluss, nachdem die Tragödie des Weltalls laufen, den Vorsatz, den er hat mit Israel und der Gemeinde und den Plan der Liebe, die werden uns dann verlängert hinein in das Wohlgefallen, dass alles, aber auch wirklich alles wirkt zum Preise seiner Herrlichkeit, zu seiner Glückseligkeit, die sich im Vollumfang in jedes Herz, in alle Welt, in sein ganzes All einmal ergießen wird. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist die Botschaft, die wir brauchen. Mit dieser Botschaft können wir, komme was da wolle, siegreich durchstehen. Denn er ist der, der wird das Wollen und das Vollbringen. Halleluja! Amen.